Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Für Macron in seiner zweiten Amtszeit wird schwergewichtig die Innenpolitik sein und weniger die Außenpolitik. Interpretiere ich dich da richtig?
Der eigene Erfolgsindikator ist doch die Arbeitslosenquote. Wie viel unfreiwillige Arbeitslosigkeit habe ich in einer Gesellschaft?
Aber das ist a priori doch noch kein Qualitätskriterium.
Wir haben trefflich 2 Stunden aneinander vorbeigeredet.
Das werden wir vielleicht noch an anderer Stelle vertiefen können. Ja, hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Ja, ursprünglich hatte ich ja vor, in dieser Woche mit dir über die, sagen wir, Optionen zu reden, die Putin noch hat. Nämlich am 10. Mai findet ja seit 1965 die traditionelle Siegesparade statt und er muss ja wohl irgendwie einen Sieg vorweisen können, sonst kann er nicht paradieren lassen. Das war das ursprüngliche Thema, aber aus gegebenem Anlass, das Thema ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben, aus gegebenem Anlass möchte ich aber mit dir ein aktuelleres Thema besprechen, nämlich Frankreich hat gewählt und Emmanuel Macron, der 2017 mit dem jungen Alter von 39 Jahren erstmalig zum Präsidenten gewählt wurde, ja bestätigt in seinem Amt. Knapper zwar als vorher, aber immerhin ist er bestätigt worden. Aber gleichzeitig muss man konstatieren, dass Frankreich offensichtlich so etwas wie einen Verlust der Mitte erlebt hat, nämlich die bürgerlichen, sagen wir mal, konservative Partei und die bürgerliche, eher linke Partei sind faktisch marginalisiert worden. Macron ist nach François Mitterrand der zweite Präsident, der die verfassungsmäßig mögliche zweite Amtszeit regieren kann. Die größte innenpolitische Baustelle dürfte eine Reform des anachronistischen Rentensystems sein. Frankreich hat anders als in Deutschland kein demografisches Problem, aber 3 Dutzend separater Rentenkassen und ein durchschnittliches Renteneintrittsalter von unter 61 Jahren. Trotzdem, meine erste Frage, die ich dir stellen möchte, erwartest du bei der anstehenden Regierungsbildung eine Kohabitation des liberalen Präsidenten Macron mit einem linken Premierminister?
Das
oder
ist
welche Perspektive siehst du?
Also das ist in der Tat nicht auszuschließen, denn Mélenchon hat ja auch gleich nach der Wahl Sonntag bekannt gegeben, es geht jetzt um die nächste Wahl. Wir haben noch nicht verloren, sondern wir haben Möglichkeiten über die Parlamentswahl und dass dort eine Mittegruppe, die Macron-Bewegung, wenn man das so sagen will, mit großer Mehrheit siegt, wird man sehen, ist mit Sicherheit unsicher, wird auch. Es kann ja so und so ausgehen, dass viele Wähler sagen, naja, das ist ja doch vielleicht ein bisschen viel mit den über 40% für die Marine Le Pen und jetzt im konkreten Regierungshandeln, ob die dann alle auf die Linke gehen, dass die Linke dann eine Mehrheit hat, aber es bleibt halt unsicher. Und insofern ist ja dieses französische System, was ja eigentlich davon lebt, dass Präsident und Parlamentsmehrheit, auch wenn es unterschiedliche Wahlgänge natürlich sind und nicht der Präsident nicht aus dem Parlament hervorgeht, wie bei uns der Kanzler, doch in derselben Farbe organisiert werden. Und es war ja das erste Mal unter Mitterrand, glaube ich, dass man Kohabitation üben
und
pflegen musste.
Und dann auch bei Chirac auch.
Genau, bei Chirac auch. Aber es ist im Grunde immer eine sehr kurze Phase gewesen. Aber das ist natürlich jetzt auch bei den Anfang 2000 auf 5 Jahre verkürzten Präsidentschaftszeiten natürlich nochmal besonders wichtig. Da können 2 Jahre schnell eine verlorene Präsidentschaft begründen. Und insofern bleibt die Unsicherheit. Sie bleibt nicht in der Frage, ob Frankreich europaorientiert ist, ob es in der NATO bleibt, ob es mit Deutschland kooperiert. Diese Fragen sind nicht in die Disposition des Parlaments gestellt. Zumindest nicht in der Form, dass sie das einfach durchziehen könnten, wenn sie es wollten. Aber es bleibt in der Tat, dass der Bruch in der Gesellschaft, und der ja auch ein regionaler Bruch ist, ich meine, der Nordosten ist eine besonders gefährdete Region, da hat man eigentlich nie Anschlussmöglichkeiten für neue Perspektiven schaffen können. Die altindustriellen Regionen dort sind brachliegend, neue Perspektiven nicht wirklich entstanden. Und das ist letztlich der Fluch eines so stark zentralistischen Systems, jetzt im politischen wie im ökonomischen, dass Frankreich von Paris aus gedacht und letztlich auch gelebt wird. Und die nicht beachtet, das nicht beachtet sein oder gefühltes nicht beachtet sein der Menschen dort hat natürlich eine lange Tradition. Das ist ja jetzt nicht erst seit ein paar Jahren, das ist ja nicht erst unter Macron groß geworden. Mhm. Also diese Herausforderung bleibt und da muss irgendetwas geliefert werden. Aber du hast es ja auch angedeutet, auch bei dem Rententhema, da bist du ja dann wirklich in den Details drin. Das ist aber so, dass man sich fragt, eigentlich müssen die ja längst mal was machen. Und die Gesellschaft hat ja auch den Eindruck, dass mal irgendwas passieren müsste. Aber jedes Mal, ob das Sarkozy war, ob es François Hollande war, ob es dann jetzt Macron war, der nun, du hast gesagt, mit 39 Jahren auch mit großer Welle ja angekommen. Ja, die hat ja die beiden traditionellen Parteien dort weggedrückt quasi. Und auch dort ist dann gleich der alte Konflikt und das geht tief und da bewegt sich irgendwie nichts. Also von daher, so wichtig das Ergebnis war, die eigentliche Arbeit fängt erst an. Ne?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Ja, eigentlich Arbeit fährt an, aber wo glaubst du denn, werden die Schwerpunkte von Macron liegen? Er muss ja auch ein gewisses Programm haben. Er kann ja nicht eine weitere Amtszeit in Anspruch nehmen. Er ist zwar noch jung genug, aber letztlich, womit glaubst du, will er in die Geschichtsbücher eingehen?
Ich denke, es sind zwei Perspektiven. Das eine ist die außenpolitische Profilierung über Europa und den Führungsanspruch in Europa, auch jetzt in dem Konflikt. Wir klagen ja gerade auch vielfach, vielstimmig in Deutschland über die Führungslücke, die der Bundeskanzler hier im Land offensichtlich auch eine Kommunikationslücke hinterlässt, die aber auch europaweit und weltweit gesehen wird. Wenn Regierungschefs anderer Länder der baltischen Staaten dann sich äußern und sagen, wir erwarten von Deutschland eine Führungsrolle, dann sagen sie es auch bewusst, weil sie nicht von Frankreich wollen.
Ja,
nicht?
Ja.
Weil Deutschland eine andere Sensibilität auch vielleicht aufbringen kann. Das ist ja unter Merkel durchaus auch sehr profiliert gewesen. Also das wird das eine große Thema sein. Er wird sich als Europäer profilieren, da wird er nicht zurückgehen, da wird er versuchen, Dinge zu bewegen. Und das andere Thema, er muss nach meinem Dafürhalten diese regionalen Ungleichgewichte in Frankreich ernst nehmen. Und das ist ja, wenn man mal die Beschreibung liest, da muss man ja gar nicht irgendwie jetzt große Statistiken betrachten, aber auch mal die literarische Niederschlag. Du kennst bestimmt auch von Didier Eribon, Rückkehr nach Reims. Mhm. Das ist von 2009. Und wenn man das liest, das sind ja erschütternde Beschreibungen, die Lebenssituationen wirklich verharren. Mhm. Verharren und ohne Perspektive sind. Ne?
Ja, das ist richtig, aber trotzdem gibt das, sagen wir mal, ihm die Möglichkeit, eben als ein großer Präsident in die Geschichtsbücher einzugehen. Und darum kann es doch jetzt eigentlich nur noch gehen.
Naja, als großer, die Geschichtsbücher werden auch immer mal wieder weitergeschrieben. Ich würde mal sagen, weitergeschrieben. Man kommt ja auch zu anderen Einschätzungen und es kommen auch Informationen dazu, es werden Dokumente veröffentlicht. Aber wenn es irgendwie gelänge, die Nation, die französische Nation doch stärker zusammenzuführen und zusammenzubinden, dann glaube ich, wäre das etwas für die Geschichtsbücher. Das ist natürlich nicht ganz einfach festzumachen. Also nehmen wir mal an, es würde ihm gelingen, eine Nachfolgerin und Kandidatin für ihn aus seiner Bewegung aufzubauen, die dann auch die Chance hätte, wieder mit mehr als 2/3 der Stimmen im zweiten Wahlgang zu gewinnen. Dann würde das ja bedeuten, man würde diese rechts- und links extremen Positionen auch wieder etwas dorthin zurückschieben. Mhm. Und das könnte, wenn das aus dieser Präsidentschaft folgt, und das wird er mit Sicherheit nicht mit dem europäischen Thema machen können. Das europäische Thema ist ja in Frankreich zwar interessant, aber Leute wollen vor Ort leben.
Es muss ein nationales Thema sein. Und der Gelbwesten-Streit ist ja auch nur sediert, ist ja nicht gelöst. Also es gärt in der Tat in dem Land. Also würdest du sagen, das Spielfeld für Macron in der seiner zweiten Amtszeit wird schwergewichtig die Innenpolitik sein und weniger die Außenpolitik. Interpretiere ich dich da richtig?
Ja, also für seine eigene Aufgabe in Frankreich, ja, für seine Selbstberufung wird Europa aus seiner Sicht sicherlich gleichgewichtig sein, aber er muss innenpolitisch liefern. Und meine Sorge ist, dass das natürlich auch deshalb, ich habe es eben angedeutet, so wenig bisher erfolgreich war, hat ja nicht damit zu tun, dass irgendwie die Mehrheiten nicht da sind, sondern es ist ja auch strukturell so. Also ich will mal eine Anekdote erzählen. Ich habe einen Kollegen getroffen, der war dann zu einem französischen Bankhaus gegangen. Wir lassen mal offen, was er da tut, und aber da mit einer Leitungsstelle im deutschen Markt. Und meine Frage an ihn, was könnten Sie denn eigentlich in Paris werden bei dieser Bank? Sagt er allenfalls Pförtner.
Ja, nichts, ja.
Das Man kann halt als Nicht-Franzose im ökonomischen System, in der Unternehmenslandschaft in Frankreich nicht wirklich erfolgreich sein. Die Offenheit des Systems ist nicht in der Form da, wie wir das eigentlich offenen Gesellschaften insgesamt in einer globalisierungsgeprägten Welt, die sie ja immer noch ist, auch zuweisen würden. Und eine zweite Anekdote, aber das ist ja auch vielfach beschrieben, auch in den Medien, die Konfliktintensität der Tarifvertragsparteien. Wir haben ja beim letzten Mal über die Lohnpolitik intensiv gesprochen und gesagt, was eigentlich in Deutschland da ein Asset vorhanden ist, weil man doch immer auch eine Perspektive hat eines Kompromisses, der dann auch wieder ein Stück weiter. Und das ist ja da furchtbar. Ich meine, die Geschichten sind ja evident, wo dann Unternehmensführer eingesperrt werden. Man trifft sich auf dem Firmengelände, dann wird das abgeriegelt. Der sitzt dann da, muss dann irgendwie durchs Klofenster fliehen, damit er noch irgendwie mal wieder nach Hause kommt. Und ich höre auch von deutschen Unternehmen beispielsweise, dass sie Gespräche mit Gewerkschaftsvertretern nie im Unternehmen führen, sondern immer auf neutralem Boden, in einem Hotel, in einem Kongresscenter, wie auch immer, weil man einfach dieses Risiko, dort eingesperrt zu werden, nicht besonders attraktiv empfindet. Das kann ich auch so sehen. Das sind aber zwei Hinweise, dass diese Gesellschaft bei all ihrem Stolz und ihrer historischen Selbstvergewisserung einfach auch festhängt.
Ja? Sicher, also, aber das ist ja alles richtig. Aber diese, sagen wir, Konfliktbeladenheit, die du beschrieben hast, der Innenpolitik und der Arbeitsmarktpolitik und. Wie vereinbart sich oder wie verträgt sich das damit, dass die Wachstumsraten in Frankreich doppelt so hoch sind wie in Deutschland?
Naja, doppelt so hoch. Ja, also ich sag mal, der Konsensus-Forecast liegt jetzt im April bei 3,1, für Deutschland bei 2,2.
Ja, gut.
So, und wir hatten letztes Jahr 7%. Da waren wir deutlich schwächer, aber sie waren natürlich auch 2020 mit -8% deutlich stärker abgestürzt als wir. Und davor lag es etwa mit 1,8% in 2018 und 2019 im Trend, im Präterpropter, im Trendwachstum auch der deutschen Volkswirtschaft.
Also sagen wir, doppelt ist übertrieben, aber das durchschnittliche Wachstum nicht höher. Aber das dürfte doch eigentlich bei solchen, sagen wir, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnissen, wie Sie beschrieben haben, kaum möglich sein. Also es muss ja doch irgendwie ein Element geben, dass Frankreich bei allen Streitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer trotzdem eine relativ florierende Wirtschaft hat. Das kann man doch nicht wegdiskutieren.
Naja, aber es ist eine Wirtschaft, die nur mit einem Industrieanteil von gut 10% ausgestattet ist, die deutsche mit 22%. Man muss immer auch daran erinnern, Frankreich war nie so stark industrialisiert wie Deutschland oder das Vereinigte Königreich um 1970. Der Industrieanteil in Deutschland etwa 38%. Da war der in Frankreich 25.
Ja.
Also ich will einfach sagen, das darf auch solche, ich bin ja auch Historiker und weise gerne auf diese Fahrtabhängigkeiten hin. Das ist alles der Industrialisierungsphase unter Kontinentalsperre und napoleonischer Regime im frühen 19. Jahrhundert, dann der zentralistischen Struktur, ich hatte sie angedeutet, auch geschuldet, dass du nicht diese regionale Balance hast, wie du sie bei uns hast. Okay. Da können wir auch nichts für, das war die föderale Struktur mit den 35 Staaten im Deutschen Bund. Aber es wirkt einfach lange nach. Diese Fahrtabhängigkeiten kann man bei uns beschreiben, die kann man auch in Frankreich beschreiben. Was wirkt dort? Staatsanteil 55%, bei uns 10 Prozentpunkte weniger.
Aber das ist a priori doch noch kein Qualitätskriterium. Das sind unterschiedliche Wachstumsmodelle. Ja, aber es sind unterschiedliche Wachstumsmodelle. Ja. Und das industriegetriebene Wachstum Deutschlands ist doch nicht zwingend besser als das beispielsweise binnenwirtschaftlich getriebene Wachstum in Frankreich.
Also insofern, nein, nicht per se. Aber der Unterschied beim Staatsanteil schon. Also das ist bei uns stärker marktgetrieben. Und wenn ich dort 10 Punkte einen höheren Anteil der Staatsausgaben am Bruttoinlandsprodukt habe mit 55%, dann habe ich natürlich auch einen anderen Eingriff des Staates. Und dann fragt man sich ja eigentlich, Warum ist dann nicht aus deren Sicht, also auch ihrem Verständnis, übrigens auch vieler dortiger, auch französischer Kolleginnen und Kollegen des höheren Staatsangriffs, das nicht erfolgreicher? Denn ich meine, die Arbeitslosenquote liegt bei 7,5%, unsere liegt bei 5. Mhm. Also das ist ja letztlich, für mich meine ich, der eigene Erfolgsindikator ist doch die Arbeitslosenquote. Wie viel unfreiwillige Arbeitslosigkeit habe ich in einer Gesellschaft? Das liegt bei denen 2,5 Prozentpunkte höher. Es ist zwar auch deutlich zurückgegangen, aber bei weitem nicht so wie bei uns, und wir haben das ja schon seit langer Zeit. Und insofern, also auch hier nochmal eine Anekdote, ich war mal eingeladen, das ist auch so, das war 2008, der deutsche Botschafter in Paris, Herr Schäfers, hat gesagt, wir müssen mal eine Diskussion machen zwischen deutschen und französischen Ökonomen. Da hat dann Lars Feld und mich eingeladen und zwei Kolleginnen und Kollegen aus Paris. Und wir haben trefflich 2 Stunden aneinander vorbeigeredet.
Ja, ich kenne das.
Die haben immer nach unserem Staatsimpuls gefragt und wir haben immer gesagt, ja, aber ihr habt doch schon 55% Staatsquote. Mhm. Also dieses Grundverständnis, was Staat in der Ökonomie tut, da muss man gar kein, das hat ist nicht zwingend keynesianisch oder so, sondern einfach eine andere Sicht auf die Aufgaben des Staates. Und da würde ich schon einen Qualitätsunterschied sehen. Und denk mal an die ganzen tollen industriepolitischen Projekte, auch zu De Gaulles Zeiten in den 60er Jahren, IT-Branche, was haben die da Geld reingegeben? Mhm. Richtig, was langfristig daraus entstanden ist, nicht.
Ja, das Planifikationsmodell ist richtig. Also die französische Wirtschaftspolitik ist im hohen Maße staatsgläubig, das ist so. Mhm. Aber sagen wir mal, der individuelle Wohlstand ist deswegen nicht geringer. Also das muss man schon mal akzeptieren.
Ja, aber unser die regionale Modell ist Differenzierung ist größer.
Ja, die ist richtig, die ist größer. Also unser Modell ist kompetitiver, das französische Modell ist das nicht. Aber für den einzelnen Franzosen bedeutet das a priori keinen zwingenden Wohlstandsverlust. Aber das werden wir vielleicht mal an anderer Stelle vertiefen können. Also das deutsche Modell, da stehe ich hinter, aber es ist nicht das einzig Mögliche.
Nein, das ist sicher richtig. Ja. Das ist sicher richtig. Ich will nur einfach erklären, warum da dich die Unterschiede ergeben. Was heißt das denn? Wir haben in den letzten 30 Jahren natürlich an der Globalisierung anderen Anteil gehabt. Nimm unsere Exportquote am Bruttoinlandsprodukt. Ja. Die lag 1992 bei 25-27%, die ist auf 48 hochgegangen, jetzt mal vor der Pandemie. Ja. Also hat sich nahezu verdoppelt. Dahinter steht das Binnenmarktprojekt, dahinter steht der Euro und die Chance, in den globalen Märkten auch entsprechend sich verankern zu können.
China und so weiter.
Ja, das ist in Frankreich überhaupt nicht in dem Fall passiert. Frankreich ist der Anteil, der die Exportquote um ein paar Prozentpunkte angestiegen. Aber bei weitem nicht in diesem Maße.
Aber trotzdem ist der individuelle Wohlstand in Frankreich nicht signifikant geringer gewachsen als in Deutschland. Das ist ja mein Argument.
Ja. Das ist ja der richtig. Nur, ich will nur einen Punkt sagen. Und das ist, glaube ich, was man dann einfach im Durchschnitt wieder da natürlich nicht sieht. Das ist die regionale Spannweite und die ist größer. Mhm. Und wenn du da im Nordosten wohnst und eigentlich das auch seit jetzt 20, 25 Jahren erlebst. Mhm. Ich meine, das ist ja schon unter Chiracs Zeiten so gewesen. Die großen Versprechen, die Mitterrand, der 1981 Präsident wurde, dann noch ja mit diesen 7-jährigen Amtszeiten, der hatte ja nun wirklich 14 Jahre Zeit. Das war irgendwie befriedend, aber es ist ja auch ein wirtschaftspolitisches Hin und Her gewesen. Denk mal an die anfängliche Verstaatlichung. Dann musste er in die erste Kohabitation. Mhm. Dann hat er irgendwie doch eine andere Politik betrieben und hat sozusagen über die Europäische Währungsunion versucht, das, was Deutschland immer an Bedrohung für Frankreich darstellt, ökonomisch, was es zweimal im 29. Jahrhundert war, es das militärisch, dann war es das ökonomische. Gesagt, also jetzt müssen wir sozusagen, nachdem wir schon Kohle und Stahl 1951 gemeinschaftlich in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl zusammengefügt haben, müssen wir jetzt die deutsche Mark auflösen. Und das hat aber auch nichts gebracht. Es hat die Erwartungen sozusagen, dass diese europäische Integrationsschritte die französischen Perspektiven stärken. Auch denk mal, wie der Verfall des französischen Franc war über die aus der De Gaulle-Zeit. Das ist ja auch immer da ganz anders diskutiert worden als bei uns, aber trotzdem war es eine Belastung. Und insofern sind das schon schwierigere Perspektiven und ist diese regionale Ungleichgewicht, da hat man nie eine Antwort drauf gefunden, weil man auch, glaube ich, nicht diese Perspektive einer Regionalpolitik hat, wie bei uns.
Ja, und auch das System des Finanzausgleichs, wie wir es kennen, ist dort nicht ausgeprägt.
Vielleicht sollte man, Bert, noch einen Punkt gerade für die Zuhörer, weil das ist vielleicht nur als Nebenfakten, aber es ist ja unter Hollande versucht und ist ja auch gemacht worden, die Departementsstruktur zu verändern. Also größere Departements, handlungsfähigere Departements, Bündel von Departements die dann eine entsprechende Einheit bilden.
Eigenverantwortung, ja.
Genau. Das wäre ja eine erste Voraussetzung. Da müsste eigentlich Macron weitermachen, denn dann kann er den Regionen auch Mittel zur Verfügung stellen, denn die wissen am besten, was vor Ort zu tun ist, um dann daraus Strukturentwicklung, Infrastruktur, aber auch Innovationen zu entwickeln.
Aber da steht natürlich Frankreich in seiner alten zentralistischen Union.
Ja.
Das ist völlig, das ist, also es gibt schon eine bestimmte, sagen wir mal, Geschichtsorientierung. Ja, und Paris ist nun mal das Zentrum dieses Landes und alles andere ist letztlich Provinz im wahren Sinne des Wortes, ja, politisch wie ökonomisch.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Eine zweite Frage, die ich mit dir diskutieren möchte, ist, wie wird sich die Verlängerung von Macron als Präsident, der ja Frau Lagarde als EZB-Chefin durchgesetzt hat, auf die zukünftige Rolle der Geldpolitik auswirken? Schwierig.
Also das ist ja, ist das wirklich noch so überraschend? Ich meine, wir haben Trichet, ich sage es mal ein bisschen flapsig, wir haben Trichet überlebt.
Als erstes.
Wir erleben gerade Frau Lagarde und das bettet sich aber auch neu ein im Eurosystem. Ich glaube nicht, dass er da nochmal andere Möglichkeiten jetzt hat, irgendwas durchzusteuern. Das ist auch nicht das Verständnis von Frau Lagarde. Die Frage ist ja, ob er sie nicht abwirbt und zur Ministerpräsidentin macht. Das wäre ja eine Diskussion, oder ist zumindest eine Diskussion, die es ja auch gibt, oder eine Option. Aber das ist, was will man bei der Geldpolitik jetzt noch mehr? Also ich meine, eigentlich muss die Geldpolitik jetzt den Kurs wechseln. Sie hat es auch angedeutet, dass es Zinserhöhungen geben kann zur Jahresmitte, weil das Inflationsthema kritischer gesehen wird. Auch unser haben wir ja schon vielfach diskutiert, werden wir bestimmt dann auch begleiten, wenn das passiert. Aber von daher, frage ich mich, was soll denn jetzt Macron noch von der EZB erwarten? Also bei dem Zinsniveau, bei der Expansionsqualität oder dem Expansionsgrad, den die Geldpolitik hat, sehe ich das ehrlich gesagt.
Naja, aber er hat ja Frau Lagarde durchgesetzt, nicht? Das
gut, aber es hat ja nicht zum Untergang der europäischen Geldpolitik bisher geführt.
Nein, es hat nicht zum Untergang der europäischen Geldpolitik geführt. Es hat aber letztlich dazu geführt, dass entgegen aller deutschen Erwartungen die EZB definitiv keine Nachfolgerin der stabilitätsorientierten Bundesbank ist, wie man es mal gehofft hat.
Von den Ergebnissen her kannst du es ja, wenn es ganz auf die, ja klar, was wir jetzt im Augenblick erleben, aber da haben wir auch drüber gesprochen, ist ja ein Teuerungsphänomen und ist ja nicht das, was die Notenbank zunächst.
Richtig, aber sie hätte schon eher aus der Niedrigzinsphase aussteigen müssen.
Das
in der gegenwärtigen
und
Situation noch negativ Zinsen auf Einlagen zu haben und die Kaufprogramm immer noch weiterzufahren. Nein, es ist da schon also eine sehr expansive Geldpolitik praktiziert worden, die allerdings, und das ist schwierig für viele unserer Hörer mitzubekommen, ist nicht die entscheidende Ursache des Preisauftriebs. Ja? Aber sie ist schon also ein gewisses Risiko, dass sich ein einmal in Gang gesetzter Inflationsschub verfestigen kann. Und deswegen glaube ich, ist der Ausstieg schon wichtig.
Ja, klar. Man muss Handlungsfähigkeit herstellen und die gewinnt man erstmal, indem man das aufgibt, was man bisher gemacht hat, weil es auch dafür gar keine Perspektive mehr gibt. Insofern ja, aber ich glaube, da wird es aber keinen Qualitätswechsel jetzt geben und da wird jetzt Macron auch nicht groß was bewegen können. Ich glaube, er wird eher versuchen, und da hat er vielleicht in Scholz jemanden, der das auch, weil er auch damals dabei war, der aus dem Next Generation EU etwas perspektivisch macht, das hilft ihm aber kurzfristig auch nicht. Denn er wird ja jetzt nicht noch ein zweites Next Generation EU auflegen, sondern wir sehen eins, das abgearbeitet wird. Die 750 Milliarden Euro stehen zur Verfügung. In den Recovery- und Resilienzplänen sind die abzuarbeiten. Das findet statt. So, also auch da würde ich sagen, kann man sich jetzt mal erst überlegen, wie man besser gemeinsam die Dinge als Investitionsunion und vielleicht auch mit der Idee der Verteidigungsunion hinbekommt. Das wäre etwas, was ja auch die Zusammenarbeit in Europa noch stabilisieren könnte. Denn die Verteidigungskooperation ist ja nun jetzt dringender als sonst nötig. Das sehen wir ja.
Ja, das ist der Punkt. Das bringt mich eigentlich zu der letzten Frage. Glaubst du, dass der gegenwärtige Konflikt mit Russland die französischen Vorbehalte gegen eine europäische Armee reduzieren könnte?
Also erstens waren die Franzosen ja nie die eigentlichen Bremser, es waren immer die Briten.
Ja, aber die sind ja nicht mehr da.
Genau, die sind ja nicht mehr dabei. Also insofern, aber das muss man auch nochmal erinnern. Also gescheitert ist jede Form der Militärkooperation, der Verteidigungskooperation eigentlich immer in Großbritannien, selbst in Beschaffungsfragen. Und wir wissen aus Studien, dass da 100 Milliarden in Europa gespart werden könnte. Man hätte trotzdem einen höheren Wirkungsgrad der Verteidigung. Auf dem Kontinent ist mit Sicherheit die französische Militärmacht die einzige, die man im Augenblick ernst nehmen kann. Trotzdem kommen wir nicht ohne die USA aus. Aber ich glaube schon, dass hier eine Perspektive liegt. Es gibt gemeinsame Brigaden, es gibt gemeinsame Rüstungsprojekte. Und das kann man ja auch breiter aufsetzen. Und ich glaube, dass einfach der Druck, so viel gleichzeitig tun zu müssen, das Geld aber nicht gleichermaßen vermehren zu können, dass das auch hier dafür spricht, dass man zusammenkommt, die Dinge auch mehr gemeinsam macht.
Das sehe ich im Übrigen ähnlich wie du. Allerdings, wir müssen das schön akzeptieren. Das ist ja schon mal die Idee einer europäischen Armee gab in den 50er Jahren, die daran gescheitert ist, dass Frankreich Nein gesagt hat, man könne den jungen französischen Männern nicht zumuten, die gleiche Uniform wie Deutsche zu tragen.
Ja, aber also, das war ja nun auch mal 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, sogar 9 Jahre, genau gesagt, 94 war das Votum dagegen in der Pariser Nationalversammlung. Von den handelnden Akteuren lebt keiner mehr. Also insofern ist die Situation auch eine andere. Ja. Wir haben mittlerweile gemeinsame Brigaden. Wir haben gemeinsame Führungsstrukturen. Und das ist jetzt alles eine Außensicht des Ökonomen. Ich bin kein Militärexperte und auch kein Militärökonom. Aber mein Eindruck ist doch, dass diese Argumente nicht mehr zählen. Es sind eher am Ende Argumente, ja, welche Rüstungsbranche gewinnt denn dann am meisten? Ist das dann die deutsche oder ist die französische oder können die sich auch nochmal zusammentun? Da läge etwas und dann, wenn man das vielleicht verbindet, das ist ja die Frage, wo man dann investiert, dann ist ja vielleicht auch die regionale Frage nochmal mehr drin. Also es ist, man muss es wirklich nochmal ganz nüchtern sagen, die Konvergenz in Frankreich ist nahezu nicht vorhanden zwischen den Departements. Das ist in Deutschland verglichen mit unseren Regierungsbezirken haben wir eine völlig andere Ausgangssituation. Das zeigt sich ja auch an der Annäherung der Arbeitslosenquoten zwischen den alten Bundesländern, neuen Bundesländern. Und da muss angesetzt werden. Und ich glaube, man muss einfach auch begreifen, dass das etwas zu tun hat mit institutionellen Voraussetzungen. Also man muss delegieren, man muss aus dem zentralstaatlichen Ansatz Paris Dinge in die Region geben, damit das dort auch gelingt. Und da kann natürlich so eine Verteidigungskooperation durch gezielte Investitionsmaßnahmen, wer wie wo, auch helfen. Aber das zusammenzubinden, muss eigentlich die Kunst dieser Präsidentschaft sein, die ja immer den großen Vorteil hat, dass sie einfach viel mehr Dinge tun kann, als dass bei uns eine parlamentsgetragene Regierung in dem täglichen Tun machen kann. Also da kann ja mal auch kann man das einfach auch mal verfügen und Dinge nach vorwärts treiben, so wie wir es aus den USA ja auch kennen.
Ja, und glaubst du denn, dass Macron, gerade weil es seine letzte Amtszeit ist, mit so einem Projekt einer gemeinsamen europäischen Armee vielleicht dann doch versucht, in die Geschichtsbücher einzugehen?
Ja, und zwar dann, das kann ich mir gut vorstellen, wenn es in dem Sinne verstanden wird, wie ich es angedeutet habe, es ist halt nicht nur eine europäische Antwort, sondern es ist auch eine Antwort, im eigenen Land mehr Potenzial zu haben, weil es auch die Finanzen entlastet. Ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen. Du hast eben gesagt, dass das deutsche Modell nicht das einzige ist, aber wir haben natürlich auch unverändert ein Budgetsaldo, der deutlich über dem liegt bei uns. Es ist nie zu einem Überschuss in den letzten 10 Jahren im französischen Staatshaushalt gekommen. Das zeigt ja auch, dass bei allem Verbesserung auch der Wettbewerbsfähigkeit gerade nach 2017 da nicht viel passiert ist. Also und die Perspektiven nach vorne hin sind auch nicht so günstig. Also insofern, das Argument, im öffentlichen Haushalt Mittel freiräumen zu können, auch durch eine kluge Verteidigungskooperation der Europäischen Union, das glaube ich, ist ganz spannend.
Ja, das war ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer,
Wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.